Ja, wir sind in der Themenreihe Prepared, sich aufs Leben vorbereiten. Und vor 2 Wochen hat der Alve den Einstieg gegeben über das Thema Zeitmanagement. Und für alle die, die es nicht hören konnten, ist auf jeden Fall das online sehr zu empfehlen. Und ich will heute anschließen zu dem Thema Arbeit lieben lernen ohne Burnout. Und wenn du die Zeitmanagement-Predigt hörst, dann hast du auf jeden Fall schon mal viel gewonnen, um einen Burnout zu vermeiden. Aber heute wollen wir uns speziell auf das Thema Arbeit konzentrieren. Und ich habe euch einen schönen Vers aus der Bibel, aus dem Alten Testament mitgebracht, den ich euch mal vorlesen möchte. Da schreibt der Prediger: Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm, solange er lebt, viel Mühe schafft, denn das ist seine Bestimmung. Ja, Essen und Trinken, kein Problem. Aber Arbeit? Kannst du sagen, dass du Freude an deiner Arbeit hast? Dass du Freude an deinem Studium hast? Dass du Freude an deinem Schülerdasein hast? Ja, in den Ferien ja. Okay, aber was ist außerhalb der Ferien, des Urlaubs, der Semesterferien? Wisst ihr, dass wir ungefähr 1/3 unseres Lebens auf Arbeit verbringen? Und entweder wird Arbeit uns Freude oder Erfüllung geben, oder es wird uns frustrieren und runterziehen. Und wenn es uns frustriert und runterzieht, dann saugt es einen förmlich Energie und Kraft und Emotionen aus uns heraus. Und es ist ja nicht so, dass man das dann oft am Nachhauseweg ablässt und irgendwie hinter sich lässt, sondern oft mitnimmt. Mitnimmt in die Beziehung, mitnimmt nach Hause, mitnimmt in die WG und sich vielleicht weiter auskotzt und aufregt über den Kollegen, den Chef oder was auch immer, was nicht geklappt hat. Aber wenn uns Arbeit Erfüllung gibt, dann gibt es uns mehr Energie und gibt uns mehr Kreativität und spornt uns an, auf höherem Niveau weiterzugehen. Und Gott hat uns geschaffen zu einer Beziehung zu ihm, hat uns geschaffen zu Beziehungen untereinander, aber er hat dich und mich auch zu einer verantwortungsvollen Aufgabe geschaffen. Und ich möchte mal mit euch in die Schöpfung hineinschauen, in 1. Mose 1, ab 27. Und da heißt es: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. So, was Gott hier sagt, ist: Übernehmt Verantwortung und kümmert euch um die Tiere und um das ganze Land. Aber einige Verse weiter passiert Folgendes. Denn dieser Auftrag, den Gott uns gegeben hat, findet nämlich jetzt in einer schwierigen und herausfordernden Kontext statt. Denn der Mensch wurde Gott ungehorsam und Sünde kam in die Welt. Und einige Verse später in 1. Mose 3, Vers 17, lesen wir nach dem Sündenfall Folgendes. Und zu Adam sprach Gott: Weil du auf deine Frau gehört und von den verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Ah, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Auf der einen Seite beruft uns Gott zu einer Arbeit und auf der anderen Seite erwartet uns Probleme und Schwierigkeiten. Druck vom Chef, Druck von den Kollegen, diese mühevolle Arbeit, Fehler, die einfach passieren, weil wir Menschen sind, Spannungen, Neid, der verdient mehr, der bekommt ein höheres Gehalt oder der hat den besseren Job, Streit untereinander, Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse: Ich dachte, du machst das. Nee, ich dachte, du machst das. Sich ungerecht behandelt fühlen, technische Defekte, der Computer funktioniert wieder nicht. Ja, ich bin kein Computerfreak, ja, und ich denke mir immer, bevor ich 5 Stunden im Internet suche, wie man das kleine Fehlerchen behebt, lasse ich am besten alles ganz sein. Die von Gott vollzogene Arbeit vollzieht sich in diesem Spannungsfeld von Gott gegeben und gleichzeitig als Folge dieser Sünde. Und da stellt man sich die Frage, wie kann man da Arbeit lieben? Und ich habe herausgefunden, das geht am besten nur mit Gott. Ich habe, wie ich im 9. Schuljahr war, durften wir zum ersten Mal in die Arbeitswelt hineinschnuppern. Und ich hatte damals den Wunsch, mein 3-wöchiges Praktikum auf einer Bank zu machen. Also nicht auf einer Parkbank, sondern ihr wisst, was ich meine. Und es gab ein paar mehr Schulkameraden, die das auch wollten. Und weil ich Geburtstag hatte, hat sich mein Klassenlehrer für mich eingesetzt, dass ich die einzige Stelle bekam. Ich war natürlich ganz begeistert. Ja, von Gott gegeben. Danke, Herr. So, bin ich dann am Montag zur Bank gegangen. Ich war unreife 15 Jahre. Und der Chef begrüßt mich und führt mich dann in ein Büro und wollte mich zu einer Mitarbeiterin weitervermitteln, die sich um mich kümmern sollte. Und wir beide gehen in den Raum und dann sagt er zu der Kollegin, so, das ist der Herr Nickel, der macht heute hier, ab heute hier Praktikum. Ich gucke die Frau an und die Frau, herzlich willkommen, alles andere. Und ja, ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Sie wusste nicht, dass ich komme, ich war offensichtlich nicht wirklich erwünscht. Und dann musste sie sich ja doch mit mir abgeben und dann hat sie mir ein paar Dinge erklärt und so weiter. Und dann hat sie dann mir ein paar Sachen erklärt und manches von dem kannte ich schon ein bisschen und dachte, ja, das kenne ich ja. Ja, wenn Sie schon alles kennen, warum machen Sie dann Praktikum hier? Und ich dachte so, oi, was ist das? 2 Stunden später meinte sie, ja, Herr Nickel, wenn Sie dann auch etwas früher gehen wollen, ist auch kein Problem. Und ich war so verzweifelt und dachte so, warum tue ich mir das an? Ich bin so verzweifelt nach Hause und habe dann meinen Klassenlehrer angerufen, habe mich erstmal ausgeheult. Ich weiß nicht, ob ich das noch einen Tag schaffe. Und er hat mich dann ein bisschen ermutigt und mir blieb nichts anderes übrig, als zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich das irgendwie durchschaffe. Naja, und ich habe mich so ein bisschen durchgeschleppt und habe versucht, mein Bestes zu geben. Und da habe ich die erste Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin bereit, alles zu tun, solange die Beziehungen stimmen. Und dann nach 2 Wochen hatte ich die Möglichkeit, in eine Filiale in einem kleinen Dorf reinzuschnuppern. Und da war ein Mann und eine Frau. Und das war komplett anders. Die haben mich sofort am ersten Tag willkommen geheißen, haben mir alles erklärt. Und ich habe einfach gesagt, danke Gott. Dieses Spannungsfeld zwischen Gott gegeben, aber doch schwierig unter Umständen. Und ich habe gemerkt, ich brauche Gott, weil sonst bin ich auf mich alleine gestellt. Und die Frage ist, welche Sicht hat denn eigentlich das Neue Testament auf Arbeit und auf den Arbeitenden? Und es gibt tatsächlich einige Stellen, die uns da sehr gut Hinweise geben und ich möchte euch die einfach mal vorlesen. Aus Epheser 6, da schreibt der Paulus über Sklaven und irdische Herren, aber man muss bedenken, dass damals Sklaven nicht unbedingt solche waren, die man so ausgepeitscht hat und die, mach mal, sondern schon eher so dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ausdrücken. Und da schreibt er Folgendes, ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herrn zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen. Versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Und genauso sollt ihr Herren eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. So, was die Bibelstelle uns hier sagt, sind einige Kriterien, wie wir auf Arbeit miteinander umgehen können. Das erste ist, und vielleicht das Herausforderndste, sich dem Chef unterordnen. Ihn achten und ehren. Dann heißt es hier ehrlich sein, hart arbeiten, beziehungsweise sein Bestes geben und letztendlich mit der Einstellung arbeiten, ich tue es nicht für Menschen, sondern ich tue es für Gott. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel, dass wir Arbeit lieben können. Weil wenn wir nur den Fokus haben, auf irgendwelche Menschen zufriedenzustellen, irgendwelche Kunden zufriedenzustellen, dann können wir schnell frustriert sein. Aber wenn wir mit der Perspektive rangehen, wir als Christen, wir arbeiten letztendlich für Gott, dann hat das eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Dynamik. Weil Gott hat dich selbst dahingestellt, ob du dir das bewusst bist oder nicht. Ist nicht so, dass nur jemand, der in die Mission gerufen wird oder in eine Gemeindearbeit berufen wird, von Gott berufen wird, sondern dein Schülerdasein, dein Studentdasein, deine Ausbildung, deine Arbeit ist deine Berufung, wo Gott dich zurzeit hingestellt hat. Es macht den Großteil deines Lebens aus. Und dann gibt Paulus ein weiteres Statement an die Christen in Thessalonich. Und man muss wissen, dass der Paulus sehr viel unterwegs war, sozusagen im vollzeitlichen Dienst, hat das Evangelium gepredigt. Aber interessant ist, dass er seinen Unterhalt durch Zelte machen verdient hat. Denn er war Zeltmacher. Und er schreibt etwas ganz Interessantes in 2. Thessalonicher 3. Und er nimmt sie sich so ein bisschen zur Brust und sagt, denn ihr wisst, dass ihr unserem Vorbild folgen sollt. Wir waren nicht faul, als wir bei euch waren. Nie haben wir Nahrung angenommen, ohne dafür zu bezahlen. Wir haben Tag und Nacht schwer gearbeitet, um euch nicht zur Last zu fallen. Dabei war es nicht so, dass wir nicht das Recht dazu gehabt hätten, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, damit ihr euch danach richtet. Denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Huhu. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihrem eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Fühlt sich jemand angesprochen? Der Kontext war, dass der Paulus darüber gepredigt hat, dass Jesus bald wiederkommen wird. Ich meine, die Frage war jetzt aber nicht unbedingt geklärt, wann. Aber die Thessalonicher dachten, hey, wenn Jesus demnächst wiederkommt, das könnte ja schon morgen oder nächste Woche sein, hey, dann lohnt sich's gar nicht, dass ich auf Maloche gehe. Weil was soll ich mit den Stress machen und arbeiten gehen, wenn dann Jesus kommt? Hey, dann habe ich doch viel easier und warte auf dem Sofa und dann bin ich auch bereit. Weil wenn ich arbeite, dann, ja, so, wie soll das gehen? Und dann staucht Paulus sie zusammen und sagt, hey, was ihr da habt, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine faule Ausrede. Denn Arbeit ist von Gott und Arbeit ist gut und Arbeit ist wichtig und Arbeit gehört zum Lebensunterhalt dazu. Es ist mit der Schöpfung von Gott gegeben. Ja, nehmt Verantwortung, kümmert euch, tut es. Ist nicht so, dass Gott gesagt hat, so den ganzen Tag, ja, was weiß ich, hier Hawaii Beach irgendwo liegen und eine Pina Colada nach der anderen. Nein, ihr habt eine Aufgabe, ihr habt eine Verantwortung. Ich habe geschaffen, aber ihr sollt es jetzt erhalten. Ich habe eine Erfahrung dann später gemacht. Ich habe mir für meinen Führerschein dann einiges an Geld zusammengespart, indem ich ein paar Ferienjobs gemacht habe. Und da wurde ich wieder konfrontiert mit dieser Spannung zwischen Gott gegeben und der Erbsünde. Und zwar war ich in einer großen Firma, die Schleifmittel herstellt. Also so Schleifpapier mit verschiedenen Körnungen. Und ich war im Hochregallager. Und ich hatte dann so einen Wagen mit mir und hatte den Auftrag vom Kunden und musste dann verschiedene Körnungen, die der Kunde bestellt hat, zusammensammeln. Bin also durch so ein riesen Hochregallager gelaufen und dann, was weiß ich, 10 Bänder von denen und 5 Rollen von denen und das und das. Und das Ganze war auch ein bisschen unter Zeitdruck und dann musste man das ans Fließband bringen, wo es andere Mitarbeiter gab, die das nochmal kontrolliert haben und dann für den Kunden verpackt haben und weggeschickt haben. So, und wie gesagt, ich war so ein bisschen der dumme Fanshopper, hatte sowieso nicht so viel zu sagen und dann auch gerne ein leichtes Objekt für Spaß machen. Und dann war es so, dass wenn ich dann mit meinem Auftrag beendet war und bin zum Fließband gegangen und die haben das dann nochmal kontrolliert und wenn es dann einen Fehler gab, dann haben die durch die ganze Halle ganz laut gerufen, Nickel! Und dann wussten alle, ach, der André hat wieder einen Fehler gemacht. Er hat irgendwas falsch gebracht oder was vergessen und so weiter. Tja, und was glaubt ihr, was ich mir da immer wieder mal so von manchen lieben Kollegen anhören durfte? Ja, harte Arbeitswelt. Und auch hier wieder mein Gebet. Oh Gott, ich kann es nicht ohne dich, helf mir. Da war ich in der gleichen Firma, in einer anderen Abteilung. Da kam ich den ersten Tag hin, das war eine Lackiererei. Die waren alles andere als begeistert, dass da auch noch so ein Fanshopper kommt und um den man sich kümmern muss. Und auch hier wieder, Gott, du musst mir helfen. Als ich dann später nach Dresden kam, ich habe Sozialpädagogik studiert und ich wollte gerne im sozialen Brennpunkt arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, Schwerpunkt Streetwork, kam ich hier nach Dresden und wurde einem Kollegen zugeteilt. Das Problem war, dass der Kollege auch nicht mehr sehr motiviert war, weiterzuarbeiten. Der wollte die Stelle wechseln, hatte also auch nicht wirklich Bock, sich um mich zu kümmern. Und dann war es so, dass wir einige Cliquen und Jugendgruppen betreut haben, die sich irgendwo in der Stadt treffen. Und die haben von vornherein von mir erwartet, dass ich mich selbstständig um alles kümmere und irgendwas ausdenke und mit denen organisiere und mache. Aber ich war überfordert, weil ich weder die Stadt kannte, noch die Jugendlichen kannte und es eigentlich niemanden gab, der mich eingewiesen hat. Und da gab es einige Missverständnisse und letztendlich hat es dann eine Möglichkeit gegeben und es war wirklich ein Eingreifen Gottes, dass ich mehr in einem Jugendhaus arbeiten konnte, wo es eine klare Struktur gab und wo es Leute gab, die mir auch irgendwie sagen konnten, was ich zu tun habe. Aber wo ich einfach gemerkt habe, Gott, ich brauche dich. Ja, auf der einen Seite gibst du mir was und das war ein Wunder, dass ich die Arbeit bekommen habe hier in Dresden und im Nachhinein echt ein Wunder, sonst wäre ich gar nicht hier. Und auf der anderen Seite aber diese Herausforderungen. Aber wisst ihr was? Auch wenn ich mich bei den ganzen Sachen manchmal wie so als der dumme Praktikant oder der dumme Fanshopper gefühlt habe, habe ich jedes Mal, wenn ich zu Gott gegangen bin, von Gott das Empfinden gehabt, aber du bist mein geliebter Sohn und ich gehe mit dir und ich helfe dir und bring dich durch. Und nicht nur durch, sondern ich habe einen Plan und das wird dir zum Guten gereichen. Und ich habe durch diese Zeit auch viel gelernt und bin auch daran gereift und stärker geworden. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Sieger brauchen ein Schlachtfeld. Und die Frage ist, siehst du deine Arbeit als eine Gelegenheit, als eine Chance? Oder ist es für dich vielmehr eine Last? So nach dem Motto, oh, ich muss schon wieder zur Arbeit gehen. Wo ich bei dieser Firma war, die diese Schleifenbänder hergestellt hat, du bist montags widerwillig auf Arbeit gegangen, hast dich die Tage durchgeschlagen und am Freitagmittag war das erlösende Wochenende schon in Sicht. Man hat schon 2 Stunden früher aufgehört, den Arbeitsplatz sauber gemacht und eine halbe Stunde vorher stand man schon an der Stempeluhr, um die ja auch pünktlich um 3 zu drücken. Und so ging mir das auch. Ja, man hat nur noch aufs Wochenende gelebt und dann am Sonntag nach dem Gottesdienst mittags kam mir schon ein komisches Bauchkribbeln, dass ich sagte, oh nein, morgen ist ja schon wieder Montag, ich muss ja auf Arbeit. Und ich habe bei mir gedacht, das kann doch nicht der Plan Gottes für mein Leben sein. Und die spannende Frage, was ist der Plan Gottes? Und ich musste an Josef denken, der in einer ähnlichen Situation war. Josef aus dem Alten Testament. Er war nämlich unschuldig im Gefängnis gelandet. Und das Interessante ist, dass er mitten im Knast nicht durch Depression sich hat runterziehen lassen oder durch die Umstände als Last gesehen hat, sondern er hat seine Situation als eine Chance, als eine Gelegenheit gesehen. Ich lese kurz vor aus 1. Mose 39. Als Potiphar, und das war der Pharao von Ägypten, das hört. Und zwar hört er, dass angeblich Josef mit seiner Frau geschlafen haben soll. Das hat zumindest seine Frau behauptet, aber es war eine Lüge. So, als Potiphar das hört, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was hat das mit dem Thema Arbeit zu tun? Aber ich würde behaupten, sehr viel. Gott hat nämlich den Josef in einen Erziehungs- und Formungsprozess hineingeworfen. Er sollte nämlich lernen, Gott in jeden Umständen zu vertrauen, gerade wenn es nicht so läuft, wie er sich das gewünscht hat. Und durch diesen Prozess wurde er später der zweite Mann im Staat. So, die Frage ist, was hat Josef hier gelernt? Wie hat er sich unbewusst für seine spätere Aufgabe vorbereitet? Prepared. Und 4 Punkte sind mir eingefallen. Das erste, Josef wurde nicht depressiv oder passiv, weil er dort jetzt im Knast war, sondern, und das finde ich so bemerkenswert, hat er eine gute Einstellung bewahrt, dass er sogar sich zur Verfügung gestellt hat, Verantwortung zu übernehmen. Denn er wurde der Aufseher über die Gefangenen. Ich meine, er hätte sich auch in die Ecke setzen können, hätte sagen sollen, ach, jetzt bin ich hier im Knast, ich bin unschuldig, Gott, warum? Und mocht gar nicht mehr. Ich meine, menschlich wäre das verständlich. Nein, er hat eine gute Haltung bewahrt und hat Verantwortung übernommen. Meine Frage an dich ist, siehst du deine Arbeit, deine jetzige Situation als eine Last oder als eine Chance? Übernimmst du Verantwortung und bist du bereit, auch Verantwortung zu übernehmen? Das Zweite, Josef hat sich dem Chef im Gefängnis untergeordnet und ihn geehrt und damit Vertrauen gewonnen. Weil wie sonst hätte er Aufseher über Gefangene werden sollen? Ich meine, der oberste Chef musste ja gesehen haben, hey, das ist ein toller Kerl, dem kann ich vertrauen, der ist cool. Und damit hat er die Aufgabe bekommen. So, meine Frage daraus ist, respektierst du deinen Chef und kannst du dich ihm aufrichtig unterordnen? Und achtest du auch deine Kollegen? Oder gibt es öfters Streit mit dem Chef oder mit den Kollegen? Würdest du dich so einschätzen, dass du geachtet und vertrauenswürdig bist? Und das Dritte, Josef hat seine ihm möglichst beste Leistung eingebracht und er war zuverlässig. Weil hier steht, der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern. So, meine Frage an mich und an dich. Bringst du deine beste Leistung oder müssen andere dir ständig hinterherrennen? Oder haben ständig irgendwas einzuwenden? Ja, das. Ich meine, es geht nicht darum, perfektionistisch zu sein, sondern sich selber mal abzuscannen, okay, wie bin ich eigentlich? Und als Viertes, Gott hat die Einstellung des Josefs in seinem Tun gesegnet und war mit ihm. Und meine ehrliche Frage ist, handelst du so auf Arbeit, dass Gott hinter deiner Arbeit stehen kann, oder sagst du, eigentlich ist manches nicht so okay und ich brauche mich eigentlich nicht wundern, dass Gott das irgendwie nicht so segnet. Aber ich denke, dass wir hier einiges lernen können und das sind keine anklagenden Fragen, sondern einfach sich neu zu scannen und zu sagen, hey, wo stehe ich da eigentlich und welche Haltung habe ich da eigentlich? Und wenn du bei dieser Frage merkst, oh, in der Tat, bei mir in der Uni, in der Schule, auf Arbeit läuft es eigentlich nicht so wirklich rund, eigentlich liebe ich meine Arbeit nicht so wirklich, dann möchte ich dir noch ein paar Hinweise geben, wie du damit gut umgehen kannst und wie du dich vorbereiten kannst auf das, was Gott dir an Arbeit gegeben hat oder geben möchte. Und der erste Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, kläre deine Arbeitsberufung. Wie viel Prozent deiner Aufgaben und Dinge, die du tust, tust du aus Leidenschaft, weil du Interesse hast und weil du Gaben und Fähigkeiten hast? Und wie viel tust du nur, weil du es tun musst und ja, weil du eigentlich keine wirkliche Lust und Begabung dazu hast? Natürlich gibt es immer ein paar Dinge, die gemacht werden müssen, in jedem Job. Das ist normal. Aber es geht um das Allgemeine. Ich behaupte mal, wenn du mehr als ein Drittel Dinge tust, die du nicht wirklich gerne machst oder die du nicht wirklich kannst, dann solltest du dir überlegen, ob du die richtige Arbeit hast, ob du das Richtige studierst oder die richtige Ausbildung machst. Weil Gott hat dir Interessen gegeben, Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, Gott hat dir eine Leidenschaft gegeben, die auf deine Berufung hindeuten. Ich meine, ich habe letztens im Hauskreis, war Hauskreis bei uns, und hier Marie, die Medizin studiert, und sie hat so ein bisschen erzählt über Operation, die sie durchführt. Und erzählt, dass sie 6 Stunden lang kein Problem hat, ohne Pause an einer Operation mit rumzudoktern und Leute aufzuschneiden und zu machen und zu gucken. Ja, wenn ich das nur 2 Minuten mir anschauen müsste, dann würde ich schon puff, am Boden liegen und sie könnte mich operieren. Ja, ist mir schon passiert im Krankenhaus. Da hat jemand von seiner Herztransplantation erzählt und ich bin neben ihm umgekippt. Puff. Kurze Zeit später guckt mich so eine Schwester an. Alles okay? Sag ich, alles okay. Ja. Aber sie hat eine Leidenschaft dafür, sie hat eine Begabung dafür. Sie weiß, ich bin an der richtigen Stelle. Ich habe kein Problem damit, 6 Stunden zu operieren. Hey, Gott gegebene Berufung. Was ist deine Gott gegebene Berufung? Vielleicht sagst du, naja, aber André, ich muss doch Geld verdienen. Ich muss das annehmen, muss kriegen, was ich kriege. Oder ich muss nehmen, was ich kriege. Ja, ja. Aber meine Frage ist langfristig gesehen, was ist dir wichtiger, Geld oder das richtige Umfeld? Ich meine, das Ideal wäre beides zusammen. Aber ich möchte dich wirklich fragen, was ist dir wichtiger? Und dann lass dich auf Arbeit auch herausfordern. Vielleicht etwas zu machen, was du vorher noch nie gemacht hast. Etwas Neues dazu zu lernen. Verantwortung zu übernehmen, vielleicht eine extra Meile zu gehen, etwas Neues zu lernen, weil das schafft Wachstum in dir. Wenn du aber gleichzeitig einen Chef oder eine Arbeit hast, die grundsätzlich mehr erwartet, als du längerfristig geben und erfüllen kannst, und dein Chef nicht wirklich mit sich reden lässt, dann solltest du beten und überlegen, ob das wirklich die richtige Arbeit für dich ist. Das Beste ist der Flow. Und darüber hat vor 2 Wochen auch der Alve gesprochen, dass du angemessen überfordert bist. Was das heißt ist, die Arbeit ist weder zu langweilig, noch überfordert sie sich, sondern das ist ein Punkt, wo du in einer gewissen Spannung lebst, gewiss herausgefordert bist. So, du bist noch über Wasser, aber du ersäufst nicht. Und das ist etwas, was dich antreibt. Das ist so, was eine Spannung gibt, wo du sagst, hey, ja, hast du das? Weil wenn du dich zu langweilig oder zu überfordert fühlst, dann wird Arbeit alles andere als schön sein, sondern es droht dann wirklich ein Burnout. Und das Zweite, was wichtig ist, kläre deine Aufgabenbeschreibung. Wichtig ist eine Kommunikation zwischen dir und deinem Arbeitgeber. Wenn das nicht klar ist, was deine Aufgaben sind, dann kann es sehr schnell Missverständnisse geben. Du denkst, ah, das muss ich noch machen und das muss gemacht werden. Vielleicht bist du jemand, der die Arbeit sieht und das und das und das. Und irgendwann ist es so viel, dass sich das überfordert. Fehler passieren, du bist frustriert, du bist überfordert. Der Chef merkt das, der fängt an zu meckern. Die Beziehung zu ihm wird schwierig. Und mehr steigerst du dich in einen Teufelskreislauf. Du fühlst dich unter Druck, deine Motivation geht verloren. Stopp! Vielleicht auf der anderen Seite tust du bestimmte Dinge nicht, wo aber dein Chef kommt und sagt, aber hey, warum haben sie das nicht gemacht? Warum hast du das gemacht? Und du sagst, ich wusste gar nicht, dass ich das machen sollte. Und dadurch entsteht wieder Spannung, wieder Stress, wieder Frust. Stopp! Kläre, was deine Aufgabenbeschreibung ist. Was wird von dir erwartet und was möchtest du und was kannst du? Und was in welchem Zeitraum? Es ist so wichtig, dass wir eine offene und ehrliche Kommunikation auch mit unserem Arbeitgeber anstreben. Und wenn der Chef von sich aus das Gespräch nicht sucht, dann geh du auf ihn zu. Und ich möchte euch ermutigen, sei ehrlich mit dem, was du selber schaffst. Sei ehrlich, was du selber kannst. Und ich bin der Überzeugung, ich behaupte das jetzt einfach mal, wenn du deinem Chef vermittelst, dass du deine Aufgaben gerne und gut machen möchtest, aber dass du dafür eine gewisse Zeit und Fokus brauchst, dass es doch möglich sein sollte, dass man einen guten Weg findet. Ich meine, in meinem Kontext zum Beispiel ist es so, dass Wayne, unser Gemeindeleiter, quasi sozusagen mein Chef ist. Ich bin ja hier in der Gemeinde voll angestellt. Und es ist so, dass wir immer schauen, wo wir vielleicht Aufgaben delegieren, umlegen können, umstrukturieren, verschieben und so weiter, wenn es uns nicht mehr geht. Wir haben regelmäßig mit ihm als Älteste so, will ich sagen, Personalgespräch, aber schon so ein Gespräch, wo er fragt, hey, wie geht's euch? Wie geht's? Alles gut? Wie geht's dir mit deinen Aufgaben? Sollen wir was verändern? Fühlst du dich noch am richtigen Platz? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und das gibt mir eine Gelegenheit, einfach auch offen und ehrlich zu sagen, wie es mir mit meiner Arbeit geht und ob es mir noch Spaß macht. Und ich hatte vor einigen Jahren eine Situation, wo ich ja an meine Grenzen kam. Ich war mit meiner Frau hier in der Gemeinde Jugendleiter und mir war das schon wichtig, die Arbeit gut zu machen. Ich bin jemand, der sehr viel Verantwortungsbewusstsein an den Tag legt und ich wollte auch Vorbild sein und deswegen waren wir natürlich immer da und so weiter und so fort. Und irgendwie war es noch vieles andere, was noch so um die Ohren war. Und freitags hatten wir immer Jugendgruppe und nachmittags hatte ich irgendwie so eine Art Breakdown. Und innerlich habe ich gedacht, oh, ich habe überhaupt keinen Bock in die Jugend heute Abend. Aber das darf ich ja nicht denken und sagen. Aber irgendwie, ich konnte einfach nicht mehr. Und Kathi, meine Frau, hat das schon so angesehen und gesagt, was ist denn los? Und sagte, ich kann nicht mehr. Am liebsten würde ich nicht gehen wollen, aber ich komme mit. Und dann hat sie gemerkt, oh, dem André geht es wirklich nicht gut. Und hat gesagt, nee, André, ist okay, bleib du hier, ich gehe und ich mache das. Sag ich, nein, das geht nicht. Ja, ich bin doch Vorbild, ich muss doch da sein, ich bin ein Leiter und ich bin ja auch gewissenhaft und verantwortungsbewusst und wer weiß, ob das ohne mich überhaupt alles so gut läuft und wie das so ist. Ne? Und der Herr hat mich doch berufen und so weiter und so fort. Und es war in mir so ein Kampf, ich will nicht. Und Kathi hat gesagt, du bleibst. Da habe ich gesagt, nein, du bleibst. Okay, ich bin geblieben. Und auch ohne mich hatten die einen guten Jugendabend. Und dann einige Zeit später hat Wayne davon erfahren und hat gesagt, hey André, lass uns mal reden. Aber er ist nicht gekommen und hat gesagt, André, du bist doch Jugendleiter und du warst nicht da, wie kann das gehen? Nein, nein, nein. Sondern er hat gesagt, hey André, wie geht's dir? Was sind deine Aufgaben? Gibt es irgendwas, was wir verändern können? Und dann haben wir einfach drüber gesprochen und ich habe gemerkt, ja, tatsächlich, es gibt eine Sache, die können wir verändern, wo ich mehr Luft bekomme, die Sachen, die wichtig sind, gut zu tun, Prioritäten zu setzen. Und dann haben wir einfach das geklärt und ich habe dann eine Sache pausiert oder dann an jemanden anderen weitergegeben. Delegation ist eine gute Sache, um nicht im Burnout zu landen. Und das Gleiche gilt, wenn es um Absprachen mit Kollegen oder im Team ist. Ja, wer macht was? Auch da braucht es regelmäßige Kommunikation. Dann macht Arbeit Spaß. Und dann habe auch den Mut, in Liebe konstruktive Kritik zu bringen und Arbeitsweisen anzusprechen. Wenn du merkst, hey, wie soll ich meine Arbeit lieben, wenn es hier nicht läuft, wenn Strukturen nicht passen, wenn Leute vielleicht Dinge machen, die sie nicht machen sollten. Wir haben oft Angst, Dinge anzusprechen und leiden darunter. Und ich möchte dich ermutigen, suche das Gespräch. Wertschätze den anderen. Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld macht die Arbeit so viel schöner. Und dann bitte andere um Entschuldigung für deine Fehler und nimm auch Entschuldigung bei anderen an. Dann drittens, kläre die Unternehmenskultur, die Werte, die dort gelebt werden. Kläre für dich, ob die Werte der Firma zu dir passen. Ja, du magst Teamwork, aber dort wird auf individuelles Arbeiten Wert gelegt. Oder es wird sehr viel nach Vorgaben gearbeitet, aber du magst es viel mehr selbstständig und freier zu arbeiten. Deswegen ist es gut, pass ich, wie ich bin, dort hinein. Und dann kläre, wie dort moralisch gearbeitet wird, ob das zu dir als Christ passt. Kannst du dort authentisch deinen Glauben leben, gerade als Christ? Oder musst du dich ein bisschen verbiegen oder gewisse Sachen verheimlichen oder bist genötigt, etwas, naja, man sagt ja nicht lügen, aber die Unwahrheit vielleicht zu sagen? Ich habe mal in einer Speditionsfirma gearbeitet, die große LKWs beladen haben. Und da war es so, dass dort große Küchengeräte wie Kühlschränke und Gefriertruhen und so weiter, die kamen an und die mussten wir dann mit der Sackkarre in einen LKW umladen. Okay, das war richtige Knochenarbeit. Und dann hatten wir so einen Vorarbeiter, der hat das immer kontrolliert, ne, dass auch alle Küchengeräte dann schön im LKW landen. Und manchmal ist es so, da waren ja auch so ein paar rübelhafte Jungs dabei, ja, und haben eine Sackkarre genommen und haben das so reingehauen. Und da konnte es schon mal passieren, dass so ein Kühlschrank oder so ein Backofen einfach mal hinfällt. Na, gab es natürlich Schaden. So was hat der Vorarbeiter gemacht? Der hat dann einfach hingeschrieben, ja, okay, ist schon so angekommen. Ja, pff. Ja, und keiner hat was gesagt. Ja, nicht wirklich der Wahrheit entsprechend. Ich meine, ich war damals noch sehr jung, sehr unreif und ehrlich gesagt viel zu feige, da was zu sagen. Und gerade wenn du so ein dummer Fanschubber bist, dann, Heute würde ich das, hoffe ich, ganz anders sehen und die Dinge ansprechen. Aber bist du vielleicht in irgendeinem System gefangen, wo du genötigt wirst, etwas zu tun, wo du eigentlich nicht hinterstehen kannst? Dann solltest du dich wirklich fragen, ist das der richtige Ort? Und wenn du sagst, aber ich habe nichts anders, hey, da kommt Gott ins Spiel. Zu sagen, Gott, so kann es aber nicht mehr weitergehen. Und vertraue Gott, dass Gott ein Wunder für dich parat hält. Und dann, als Unternehmenskultur, habt als Kollegen miteinander Spaß. Macht irgendwelche Action-Sachen miteinander. Ich habe gehört von von Firmen, die ihre Kollegen oder ihre Mitarbeiter zum Paintball schicken. Oder zusammen grillen gehen oder essen gehen, was wir mal als Älteste gemacht haben. Es gibt ja hier in der Innenstadt diese Sechser-Fahrräder, ja, die so im Kreis, wo 6 Leute drauf sitzen und dann durch die Gegend fahren. Die haben wir gemietet und sind dann durch die Stadt gepäst und das war total cool. Und nachher sind wir noch lecker essen gegangen. Und das sind so Zeiten, was zusammenschweißt, wo dann auch Arbeit wirklich schön wird. So, vielleicht hast du eine Idee, wie du mit deinen Kollegen, mit deinen Kommilitonen irgendwas Cooles machen kannst, wo man sagt, hey, lass uns auch die Zeit zusammen genießen. Und dann als viertens, kläre deine Work-Life-Balance und plane sie. Kennt ihr das Wort? Was bedeutet das? Heißt letztendlich, habe zu deiner Arbeit einen regelmäßigen Ausgleich mit Freizeit, mit sozialen Beziehungen wie Freunde oder Familie. Das ist total wichtig. Sport oder ein Hobby, etwas, was dich aufleben lässt, etwas, wo du auftanken kannst. Bei mir zum Beispiel, ich mag es total, ich komme vom Dorf ursprünglich, da hatten wir den Wald neben der Haustür, aber ich liebe es einfach rauszugehen, sei es an die Elbe, sei es irgendwo in den Wald oder in den großen Garten, einfach Natur. Oder ich versuche 1 bis 2 Mal die Woche was ganz anderes zu machen, als im Büro zu sitzen und gehe ins Fitnessstudio hier in der Nähe. Ja, sieht man vielleicht jetzt nicht ganz so an, aber ich bin auch noch dabei, ja, zu trainieren. Ja, aber wo ich einfach mal auf andere Gedanken komme. Oder zum Beispiel solche Visionstage, wo ich jetzt in Meißen war, 2 Tage, habe mich komplett rausgenommen. Einfach Zeit mit Gott und für mich und ich genieße das, ja. Ich mache mir dann was Schönes zu essen und dann laufe ich durch die Stadt und mache dies und das und jenes. Und das inspiriert mich. Das lässt mich aufleben, gibt mir wieder einen ganz anderen Blick auf das, wo ich mittendrin stecke. Dann auch wichtig, Zeit mit Familie. Wir holen unsere Kinder, wir haben 2 Kinder, die holen wir nachmittags immer vom Kindergarten ab und wir versuchen jeden Tag so 2, 3 Stunden, bis wir sie ins Bett bringen, zusammen zu verbringen. Was einfach wichtig ist. Manchmal denke ich, oh, es gibt so viel zu tun, ja. Die Welt ist zu retten. Vielleicht gerade die Welt zu retten, indem man Zeit mit seinen Kindern investiert. Und dann auch, wenn man verheiratet ist, eine Date-Night mit seiner Frau zu haben. Wir haben regelmäßig Babysitter, montags haben wir ja frei. Das ist unser Pastorensonntag, wo wir ab und zu mal junge Leute haben, die dann auf unsere Kinder aufpassen, wo Kathi und ich dann, was weiß ich, einfach mal Auszeit haben. Irgendwo was essen gehen, ins Kino gehen. Jetzt ist es so, dass unsere beiden Kinder im Kindergarten sind. Da haben wir auch montags vormittags die Zeit, sich einen Kaffee zu setzen, Leute zu beobachten oder mal shoppen zu gehen, was ich als Mann auch mal ganz gerne mache. So, das ist einfach ein Schutz vor Burnout, wo man immer nur noch Arbeit, 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 Arbeit sieht. Work-Life-Balance. Du brauchst eine Balance im Leben. Wenn irgendwas zu extrem wird, dann bist du stark gefährdet. Und dann als letztes, kläre deine persönliche Einstellung und Charakter. Wenn du viele Konflikte auf Arbeit hast, darf ich dir eine Frage stellen? Liegt es immer an den anderen? Geht es überwiegend nach dir oder nach dem, was für die Firma wichtig ist? Klär das einfach mal. Ich möchte euch eins sagen. Arbeit ist gut. Du brauchst ein Schlachtfeld, denn ohne ein Schlachtfeld gibt es keinen Sieg. Und deine Arbeit soll dir eine Gelegenheit geben, dass du persönlich wachsen kannst, dass du vorwärts kommst, dass sich das erfrischt, dass dir das Energie gibt, dass du dich entfalten kannst, ja letztendlich siegen kannst. Und keine Last, die dich irgendwie schrumpft, wo du eingehst und letztendlich verlierst. Und ich möchte euch zum Schluss eins ganz, ganz ehrlich ins Herz sagen. Ich bin der Überzeugung, egal wie gut es dir auf Arbeit, in der Uni oder in der Schule geht, ich bin überzeugt, Gott beruft dich zum richtigen Job und wird dich befähigen, mit dieser Aufgabe und mit diesen Menschen, die dort sind, gut umzugehen. Vielleicht geht es dir gut und sagst, Gott, danke. Vielleicht bist du in einer herausfordernden Zeit, wie Josef ist. Aber dann möchte ich dir eins sagen. Gott war mit Josef und er wusste, was er mit Josef vorhat. Und der Josef hat eine gute Einstellung behalten, hat Gott vertraut und so konnte Gott an ihm arbeiten und dort mitten in dieser Situation ein Wunder mit ihm tun. Und das wünsche ich auch dir, dass du zur Ehre Gottes und zum Segen für andere deine Arbeit als eine Gelegenheit siehst, dich Gott zur Verfügung zu stellen, dass Gott dich gebrauchen kann, durch dich reden und handeln kann. Und vielleicht bist du gerade da, wo du bist, um ein Zeugnis für andere zu sein. Und wenn du mit dieser Einstellung arbeitest, ich tue es nicht für Menschen, ich tue es für Gott, dann wird Gott das total segnen. Amen.